Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Schwerste, was uns Menschen mit Hund irgendwann begegnet, den Abschied. Um diesen Moment, den wir am liebsten wegschieben, weil er weh tut. Und doch gehört er dazu, zum Leben mit Tier und zur Liebe, die wir für sie empfinden. Ich spreche mit dem Geschäftsführer vom Rosengarten, einem Unternehmen, das sich genau diesen letzten Wegen widmet. Tierbestattung, würdevoller Abschied, Erinnerungsarbeit. Diese Folge ist für alle, die schon mal loslassen mussten. Für alle, die wissen, wie sehr so ein Hund ein Teil von uns wird. Und vielleicht auch für alle, die Angst vor genau diesem letzten Schritt haben, weil sie ihn noch vor sich haben. Es wird ruhig, es wird ehrlich und es wird warm ums Herz. So wie es sein soll, wenn man über Liebe spricht, die bleibt, auch wenn der Hund nicht mehr neben uns läuft. Herzlich willkommen hier im Podcast, Arndt Nietfeld. Hi Arndt.
Hi Jan, grüß dich.
Cool, dass du deine Stimme heute für das Unternehmen Rosengarten quasi zur Verfügung stellst. Und wer kann besser darüber berichten als du?
Ja, sehr gerne. Freut mich auf jeden Fall, ein bisschen was dazu beitragen zu können.
Nimm die vier Leute, die gerade zuhören und nicht wissen, was Rosengarten ist, wer Rosengarten ist, einmal kurz mit. Wer oder was seid ihr?
Also wir sind ein Feuerbestattungsunternehmen für Heimtiere und wir helfen Menschen, die eine ganz besondere enge Beziehung zu ihrem Tier haben. Und es ist in der Regel so, sich dann zu verabschieden und eine würdevolle Bestattung für ihr Tier zu ermöglichen. Das machen wir und sind dann emotionaler Begleiter für diese Tierhalter.
Kann ich mir das so ganz weit runtergebrochen 1:1 wie in der Menschenwelt vorstellen?
Brauchst du gar nicht so weit runterbrechen. Ist tatsächlich so. Also von der Technologie und auch von der Betroffenheit und von den Prozessen ist es sehr ähnlich. Nur mit dem Unterschied, dass wir bei den Tieren keine Bestattungspflicht haben. Die gibt es ja bei uns Menschen. Das heißt, egal welche Beziehung ich zu meinem Familienmitglied hatte, ich muss die Bestattung durchführen lassen. Das ist bei den Tieren anders. Das heißt, die Menschen, die zu uns kommen, haben den hochgradigen Wunsch, sich würdevoll zu verabschieden und auch das Bedürfnis, wirklich ganz viel zu erfahren und genau zu wissen, was bei uns passiert.
Cool. Rückmeldungen, die ich immer wieder bekomme, sind so, ey Jan, ich habe viel zu spät mich angefangen, damit zu beschäftigen, mich damit auseinanderzusetzen. Dann waren wir schon irgendwie beim Tierarzt und dann war es leider der letzte Gang und dann steht man da und ist hochemotional und hat irgendwie, wenn man ehrlich ist, keinen Kopf dafür. Wie wäre ein guter Weg? So, wann komme ich zu euch? Wann hole ich mir die ersten Infos? Ich will natürlich auch nicht irgendwie mit dem Einzug des Hundes ja schon daran denken, dass wir irgendwann uns auch damit befassen müssen. Aber wann ist so ein guter Moment, sagst du?
Total wichtiges Thema. Und das, was immer vergessen wird, ist, dass wir natürlich auch mal unvorhergesehene Situationen ergeben können. Das heißt, es kann ein Unfall passieren, es können Erkrankungen auftreten. Bei Hunden häufiges Thema Magendrehungen, bei Pferden ist es die Kolik. Also das ist ja nicht immer geplant und das kann man sich leider nicht immer aussuchen. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, die Tierbestattung gibt es in Deutschland etwa 30 Jahre ungefähr. So, und vor 30 Jahren hat man noch gelacht darüber, vor 20 Jahren wurde man auch noch schief angeguckt, aber mehr und mehr ist ja das Tier in die Familie gewechselt. So, und jetzt ist es so, dass zum einen in den letzten 30 Jahren viele Menschen gar nicht von dieser Möglichkeit wussten. Zum anderen ist es so, ich stehe dann vielleicht unvorbereitet beim Tierarzt und mein Tier muss eingeschläfert werden. Und wenn ich in dem Moment unvorbereitet bin, ist das ehrlich gesagt eine total blöde Situation, weil ich bin total emotional, bin aufgewühlt, weiß nicht hin, wo mit meinen Gefühlen, bin natürlich auch entsprechend traurig. Und dann muss ich mich auf einmal damit beschäftigen, was will ich denn eigentlich? Soll es eine Erdbestattung werden? Kann ich das überhaupt bei mir? Ist das erlaubt? Möchte ich vielleicht doch lieber eine Feuerbestattung? Wer bietet das an? Wem kann ich da vertrauen? So, und das, glaube ich, kann man sich alles sparen, indem man sich im Vorfeld zu einer tollen Zeit, die man mit seinem Tier hat, in einem ruhigen, vielleicht nicht ganz so emotionalen Moment damit beschäftigt, mal ein bisschen recherchiert. Und vielleicht sogar, das bieten wir seit vielen Jahren an, eine Vorsorge macht. Das heißt, ich kann ganz einfach sagen, das und das möchte ich später mal für mein Tier. Ich kann dort auch ansparen, kann mir den Preis von heute sichern und habe einfach die Möglichkeit, die Dinge klarem Verstand, ohne diese spezielle Situation zu regeln. Und wenn ich dann in die Situation komme, dann weiß ich, wo ich anrufen muss, dann kenne ich meinen Ansprechpartner, ich habe mich im Vorfeld ausgiebig mit der Entscheidung beschäftigt und es ist ja viel mehr Platz für das eigentlich Wichtige, nämlich einen vernünftigen Trauerprozess.
Ey, crazy, das hört sich richtig gut an, insofern man von gut sprechen kann. Ich habe noch so gedacht, wie cool, wenn ich dann schon den Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin kenne, weil wenn ich selber in so einer hochemotionalen Situation jemanden neuen kennenlernen muss und dann matcht das irgendwie nicht oder du hast irgendwie das Gefühl, boah, der holt mich irgendwie gar nicht ab oder wir reden aneinander vorbei oder so. Wie cool, wenn ich schon weiß, ah ja genau, ich rufe dann den Arndt an und der weiß schon irgendwie ein bisschen, was zieht da seine Akte und weiß hier, das ist der Jan mit dem Weekend und der mochte seinen Hund und das ist ein Border Collie und wir haben uns schon drüber unterhalten, dann machen wir irgendwie das und das und wie entspannt für mich dann.
Genau, also wir können das natürlich nicht immer sicherstellen, dass der Ansprechpartner dann der gleiche ist, aber weil auch bei uns natürlich viele Menschen arbeiten und dann mal jemand Neues dazukommt, aber grundsätzlich kennen sie uns als Unternehmen und entgegen der Vermutung, dass wir jemanden immer nur einmal im Leben sehen. Wir haben Menschen, die sind, ich will jetzt nicht sagen regelmäßig, aber die sind mit Sicherheit schon 2, 3, 4 Mal mit einem Tier bei uns gewesen. Und dann ist das schon ein sehr inniges Vertrauen. Und die Menschen sind dann froh, dass sie wissen, dass sie zu uns kommen können. Und wir sagen immer, wenn sie vom Hof gehen, sollen sie ein gutes Bauchgefühl haben und für sich mitnehmen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Das ist immer das Wichtigste nach so einem Tag, weil der ja, jeder, der schon mal ein Tier verloren hat hier, auch von unseren Zuhörern, mir selber ist es natürlich auch schon so ergangen, schon zweimal. Und das ist, ja, selbst wenn meine letzte Hündin war 15 Jahre alt und ich dachte, hey, tolles Leben und das alles, was man dann so meint vorher und man fährt jetzt zum Tierarzt und das wird alles nicht so schlimm. Und das ist ja jetzt der Ende, das Ende, was irgendwie mit 15 Jahren dann auch okay sein muss. Und dann stehst du da und auf einmal reißt es dir die Füße weg und du bist, ja, also selbst ich bin ja jeden Tag damit in Verbindung und dann haut es dich doch wieder um und dir kommen die Tränen. Also das ist, deswegen ist es so wichtig, ne? Einfach damit auseinandersetzen und die tollen Jahre, die man hatte, würdigen und einen guten würdigen Abschluss finden, ja.
Cool, wenn ich jetzt zuhöre und jetzt den Impuls habe, okay, ich will, möchte, muss mich jetzt ein bisschen mit dem Thema befassen. Wie nehme ich Kontakt zu euch auf?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja die Menschen, die gerne reden möchten und die sich auch gerne austauschen möchten und die uns auch sogar an dem Tag, wo wir bei ihnen sind, ihr Herz ausschütten. Und das ist auch völlig in Ordnung und das dafür sind wir auch da und das machen wir total gerne. Es gibt aber auch die Menschen, die sagen, boah, ich kann gerade nicht reden, ich brauche Distanz, ich will das irgendwie anders regeln. Und der ganz klassische Weg ist, dass man uns anruft. Und wir kommen vorbei, entweder nach Hause, in die Tierarztpraxis oder auch am Telefon. Oder man nutzt unseren Online-Kremierungsantrag und kann wirklich alles online bestimmen, sich aussuchen und darüber auf den Weg schicken. Und dort auch, wenn man möchte, sogar auf den persönlichen Kontakt verzichten für diejenigen, die sagen, boah, ich pack das gerade nicht, ne? Holt bitte meinen Hund in der Tierarztpraxis ab. Ich habe meine Wünsche angegeben und meldet euch vielleicht, wenn ich die Urne abholen kann. Und so mannigfaltig sind am Ende auch die Menschen, die zu uns kommen. Der eine braucht ganz viel Austausch, der nächste sagt super distanziert, dann emotional, weniger emotional. Und das ist auch so die Herausforderung für unsere Teams, wirklich jedem auch die Aufmerksamkeit zu schenken, die er sich wünscht und ihn da abzuholen, wo er gerade steht. Und das ist schon ein Drahtseilakt manchmal, ja. Aber ansonsten sind die beiden Wege, um die Frage nochmal abzuschließen, sind das die beiden Wege. Und bei der Vorsorge ist es so, die kann man ganz einfach auf unserer Homepage online beantragen, wenn man sich dafür interessiert.
Welche verschiedenen Möglichkeiten bietet ihr dann?
Im Wesentlichen ist die erste Entscheidung, die getroffen werden muss, möchte ich eine Einzelkremierung oder eine Sammelkremierung? Das heißt, bei einer Sammelkremierung werden, sagen wir mal als Beispiel, 3 Katzen gemeinschaftlich eingeäschert und die Asche wird bei uns im jeweiligen Krematorium in einem sogenannten Streubeet beigesetzt. Das kann ich Tag ein, Tag aus immer besuchen, ist frei zugänglich. Es ist ein Rosengarten drumherum und ist einfach eine Gedenkstätte. So. Die allerdings weitaus häufiger gewählte Dienstleistung ist die Einzelkremierung. Das macht eigentlich der Großteil unserer Tierhalter, die dann sagen, okay, ich möchte die Asche ganz gerne. Ich möchte, dass mein Tier separat eingeäschert wird. Ich die Asche ausschließlich von meinem Tier wiederbekomme. Und dann kann man ja sich zügeln und loslassen. Dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Urnen. Dann gibt es Schmuckstücke, wo Asche und Haar eingearbeitet werden kann. Dann gibt es Pfotenabdruckprodukte von der Tattoo-Vorlage bis hin wirklich zu 3D-gegossenen Gipsabdrücken. ich glaube, wir haben mittlerweile Richtung 2000 verschiedene Produkte im Sortiment und ja, das ist ja super, super vielfältig.
Das ist ja wild. Das heißt, da ist ja wirklich für jeden irgendwie dann das dabei, was man sich wünscht.
Ja, ich muss dazu sagen, da haben wir auch wieder den Unterschied. Wenn du jetzt im menschlichen Bereich bist, musst du ja die Urne beisetzen. Also du darfst sie nicht mit nach Hause nehmen. Das ist bei uns natürlich anders. Und dann hast du den einen, der sagt so, ich habe jetzt die ganz klassische Urne. Die sieht auch aus wie eine Urne. Und der nächste sagt, nee, ich nehme lieber den Bilderrahmen mit einem Bild und da hinten ist ein Aschefach drin. Und ich hänge mir das an die Wand und keiner erkennt das. So, und ja, dann gibt es den, wie gesagt, den Pfotenabdruck oder das, die Schmuckkette. Es gibt die Möglichkeit, aus der Asche Diamanten anfertigen zu lassen in einem recht langwierigen Prozess, wo dann aus dem Kohlenstoff der Asche ein Diamant wächst. Und ja, so ist es natürlich super, super umfangreich und vielfältig. Manchmal für uns tatsächlich auch eine Herausforderung, diese ganze Vielfalt zu erklären und ja, auch die Dinge nicht zu vergessen, weil den Pfotenabdruck zum Beispiel, den kannst du natürlich nur machen vor der Einäscherung und deswegen ist es wichtig, da auch dann in der Situation umfangreichend zu beraten.
Du hast jetzt so zwei, dreimal anklingen lassen, so die rechtliche Situation. Wie sieht die denn bei uns in dem Land aus? Könnte ich mein Tier einfach mitnehmen und bei mir im Garten verbuddeln?
Das ist eine gute Frage, die wird häufig gestellt und da ist auch viel Irrglaube unterwegs. Grundsätzlich kann man sagen, etwas globaler gefasst, hast du einen eigenen Garten, keine besonderen Regulatorien deiner Kommune und du wohnst nicht im Wasserschutzgebiet, darfst du eine Bestattung von deinem Haustier im Garten durchführen. Du sollst dabei eine Mindesttiefe berücksichtigen, um einfach zu verhindern, dass dieses Grab nachher durch Wildtiere irgendwo wieder freigelegt wird. Aber ansonsten ist das völlig legitim. Ich glaube auch, dass das heute noch stattfindet. Allerdings erkennen wir schon, dass durch die Flexibilität, die die Menschen heute haben, also heute wohne ich in Düsseldorf, morgen in München, dass die Feuerbestattung einfach eine etwas mehr Flexibilität für diejenigen bringt, die die Asche dann bei sich behalten wollen und ja nicht dann vielleicht in einem Haus, was sie wieder verkaufen oder wo sie nicht wissen, ob sie da langfristig leben. Aber grundsätzlich glaube ich, ist für jeden wichtig, das zu machen, wo er sich gut mitfühlt und wo er ja einfach sagt, das ist für mich der richtige Weg.
Crazy. Weil ich glaube, du hast es vorhin auch schon mal ein bisschen angedeutet, der Hund ist natürlich viel dichter an uns als Familie rangerückt und bekommt natürlich oder hat inzwischen einen ganz anderen Stellenwert und logischerweise dann auch einen ganz anderen Stellenwert nach seinem Ableben, sodass ich glaube, dass all das, ne, du hast es auch gesagt, vor 30 Jahren hat das erst angefangen, vor 20 Jahren wurde man noch belächelt. Heute, wenn ich hier in meiner Bubble erzähle, ja, wir haben im Rosengarten, ja, ja, klar, wir auch, das ist ja der normale Weg, was soll man denn sonst machen?
Ja, das ist auch ganz witzig, wenn ich so meine berufliche Zeit hier zurückverfolge. Das Unternehmen wurde ja 2002 von meinen Eltern gegründet. Ich bin dann 2011 dazugekommen, habe den Betrieb dann im Laufe der Jahre übernommen. Und ich kann mich noch so an die ersten Jahre erinnern, da war das ein ganz kleines Team. Und da wurden wir wirklich auf Messen auch belächelt. Die Leute haben ihren Hund weggezogen. Und das war so wirklich total weltfremd. Und als ich dann dazugekommen bin, da waren wir so 40 Mitarbeiter und da war das auch noch so, also da war es auf jeden Fall immer der Running Gag, wenn man irgendwo auf einer Party erzählt hat, was man beruflich macht. Und heute, wir sind ja heute in ganz Deutschland und auch in mehreren Ländern, ist es so, es ist selten, dass ich irgendwo hinkomme und nicht irgendeiner den Arm hochreißt und sagt, ach, hör mal, euer Auto steht in der Nachbarstraße, meine Tante war bei euch, ich war selber bei euch. Also man kennt uns mittlerweile und viele, viele Tierhalter haben diese Erfahrungen gemacht und haben mittlerweile eine ganz andere Ernsthaftigkeit und es ist auch normaler geworden. Ne? Es gehört einfach mit dazu, was ja auch am Ende des Tages völlig logisch ist, dass wenn ich habe jetzt hier meine Maus auch liegen, die Miller, die ist 8, die ist mit unseren Kindern, wird die groß, ja, die gehört fest zur Familie. Ne? Heute Morgen, klassisches Beispiel, Sohnemann kommt von oben, dann war erstmal Hund und Sohn und dann kam Frau und so. Ne? So, und der Moment wird kommen und dann wird Abschiednahme ein ganz wichtiges Thema auch für meine Kinder sein.
Wie hat sich das bei dir über all die Jahre, wenn irgendwann was zu privates sagst, ist einfach, aber wie hat sich das bei dir über all die Jahre verändert, so lange jeden Tag mit dem Thema Abschied, ja, seinen Berufsalltag zu füllen?
Das hat sich bei mir dahingehend natürlich ein bisschen verändert. Wenn ich jetzt so an die ersten Jahre zurückdenke, war ich noch etwas mehr im Geschehen. Also hatte noch deutlich, auch selber deutlich mehr Kontakt zu Tierhaltern und war immer wieder auch in Situationen, wo ich abends nach Hause gekommen bin und dachte, boah, heftige Geschichte, ne? Wenn du dann da eine alte Frau stehen hast, die dir gerade erzählt, dass sie ihren Mann vor 2 Monaten an Krebs verloren hat und dann kommt sie mit ihrem kleinen Dackel, den die sich vor 15 Jahren zusammen gekauft haben und dann muss sie den, das ist schon super, super traurig, ne? Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung bei uns, dadurch, dass wir so, also die Menschen, die bei uns arbeiten, die tragen das Herz am rechten Fleck, die bringen ihre Hunde mit zur Arbeit, die machen das halt aus Überzeugung, so. Und da ist es schon manchmal eine Herausforderung, mit diesen emotionalen Situationen umzugehen, wobei wir ihnen dabei helfen und sie dafür auch ausbilden, dass sie so ein bisschen Selbstschutz bei emotionaler Arbeit. Bei mir selber ist es jetzt so, dass ich genau weiß, was wo im Unternehmen passiert, aber dass ich selber, dadurch, dass wir natürlich auch ein bisschen größer geworden sind, nicht mehr so direkt im Tagesgeschäft unterwegs bin und das nicht mehr so mitbekomme, wie ich es jetzt gerade geschildert habe, ne, dass ich in solchen Situationen bin. Aber ich glaube, das ist eine Typsache. Man muss das lernen, damit umzugehen. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe auch schon jemanden gehabt, der für uns gearbeitet hat, einen fantastischen Job gemacht hat und der gesagt hat, du, ich muss leider wieder kündigen, ich pack das nicht. Mir kommt das aufs Bett, mir ist das zu viel. Ne? Und die Situation gibt's natürlich dann auch. Also es ist emotional, aber um vielleicht einmal kurz damit abzuschließen, es ist auch wirklich ein tolles Gefühl, wenn du merkst, dass du den Menschen helfen kannst und dass die eben mit dem guten Gefühl gehen. Und wenn du die dann auf einmal 2-3 Monate später mit einem Welpen durch den Rosengarten laufen siehst und sie dir eigentlich noch erzählen, wir hätten uns das nie vorstellen können, wir haben immer irgendwie ein schlechtes Gewissen so emotional gehabt gegenüber dem Hund, den wir bei euch bestattet haben, aber wir haben so gut irgendwo Abschied nehmen können, dass wir wieder gesagt haben, komm, wir tigern nochmal los und holen uns nochmal ein Mitglied mehr in die Familie.
Ja. Wie schön. Und
das ist natürlich dann auch eine tolle Geschichte, so, ne?
Welche Möglichkeiten der Abschiednahme habe ich? Wir sind schon ein bisschen darauf eingegangen, was man quasi mit der Asche alles machen kann. Welche Möglichkeiten haben meine Familie und ich, Tschüss zu sagen?
Ja, also ganz klassischerweise ist es häufig so, dass sich Familien zu Hause verabschieden oder beim Tierarzt und wir dann übernehmen und uns mit den Familien entweder in einer unserer Filiale, die eigentlich in jeder größeren Stadt in Deutschland anzutreffen ist, vereinbaren, also treffen. Also wir haben jetzt so knapp 60 Standorte in Deutschland, sprich wir sind eigentlich überall verfügbar. Und dann treffen wir uns mit den Familien bei uns in der Filiale oder wir fahren nach Hause oder aber auch, wenn es gewünscht ist, per Paket. Das machen wir nicht so gerne, am liebsten eigentlich persönlich bei uns in der Filiale. So, und dann übergeben wir die Urne. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, zu uns ins Krematorium zu kommen und eine Kremierung im Beisein durchzuführen. Das heißt, man kann zu uns kommen, bekommt einen eigenen Raum, wird dort auch begleitet von unseren Teams und ist dann so für circa 2 bis 3 Stunden bei uns, wird dort auch verpflegt, kann in dem Raum warten, kann aber auch einen Spaziergang machen durch den Garten. So, und dann gibt es nochmal eine Aufbahrung, bei der ich wirklich mich nochmal ganz in Ruhe von meinem Tier verabschieden kann und dann auch schlussendlich durch ein Fenster den Start der Kremierung begleiten kann. Also wenn wirklich die Übergabe des verstorbenen Tieres an die Ofenanlage stattfindet. Und das ist natürlich ein super krass emotionaler Moment. Und da gibt's einfach so 2 unterschiedliche Menschen. Die einen brauchen das für sich und die sagen, ich brauche das auch nochmal, dass ich das wirklich sehe und auch nochmal so ein bisschen vielleicht vertrauensunterstützend und haben das Gefühl, dass sie dem Tier das auch schuldig sind und die brauchen einfach diesen Moment der Trauer für sich. Und die anderen sagen, boah, nee, da mache ich sofort einen Klappmann, das kann ich gar nicht verarbeiten, das kriege ich nicht hin. Und witzigerweise, als ich eben das erzählt habe, als ich die Lexa, das ist meine vorherige Hündin gewesen, die musste ich mit fast 16 Jahren einschläfern lassen und ich kenne ja unseren Betrieb in- und auswendig. Und ich habe am Ende des Tages den Michael, das ist ein ganz langjähriger Mitarbeiter von mir, Den habe ich angerufen und habe gesagt, Michael, kannst du sie bitte aus dem Auto holen? Weil, boah, bei mir war der Stecker war raus. Ich konnte, also ich habe gesagt, ich kann da jetzt nicht irgendwie mitgehen. Und mich hat das emotional so getriggert. Ich hätte mir das zum Beispiel dann in dem Moment, war das zu viel. Und das zeigt dann nochmal, wie unterschiedlich jeder Einzelne ist und wie wichtig das für jemanden ist, da so wirklich für sich mit ein bisschen Zeit zu überlegen, okay, welchen Weg möchte ich denn da eigentlich gehen?
Vor allen Dingen in meinem Kopf gerade so, wie crazy, du bist damit jeden Tag konfrontiert und es ist doch ein Riesenunterschied, ob man dann derjenige ist, der selber da sein Familienmitglied verliert. Das heißt, das ist gerade so eine Erkenntnis, vielleicht war sie klar, aber vielleicht auch nicht, das tut immer weh, egal wie viele Berührungspunkte du zu diesem Thema hast.
Absolut, und das hat mich zu dem Zeitpunkt nochmal wirklich brutal geerdet, weil ja dich das zeigt dir ja auch, wie hört sich jetzt komisch an, aber wie verletzlich dann doch wieder jeder Einzelne ist. Obwohl man so denkt, man ist so, das ist wie der Tierarzt, der ja jeden Monat eine Euthanasie durchführt und denkt, er ist da völlig abgeklärt, und wenn es dann das eigene Tier ist, merkt man einmal, wie schwierig das dann doch ist, ne?
Wie sind all diese Möglichkeiten entstanden? War es so, dass immer irgendjemand, der bei euch war, dann danach gefragt hat und ihr hattet das noch nicht im Angebot und habt dann gesagt, oh, so eine gute Idee, das nehmen wir auf? Oder kommen die Ideen alle von euch und ihr präsentiert sie dann? Woher kommt sowas?
Tatsächlich, was du gerade gesagt hast, ist ganz witzig, weil das ist mit dem Pfotenabdruck ein schönes Beispiel. Wir haben ganz früher, fing das an, und dann kam jemand und sagt, ja, können wir nicht irgendwie so einen Pfotenabdruck machen? Alles klar, gesagt, getan. Ins Büro gerannt, Stempelkissen und dann da irgendwas auf ein Blatt Papier geschmiert. So, das ist dann auch so eine Zeit lang gut gegangen. Aber du hast natürlich bei allem, was du nicht wiederkehrend gleich tust, ein prozessuales Qualitätsrisiko, um das jetzt mal so ein bisschen fachlicher auszudrücken. Wir sind ja ISO 9001 zertifiziert und beschäftigen uns darüber hinaus durch unsere Dezentralität natürlich auch sehr viel mit Qualitätsstandards. So, und dann haben wir gesagt, boah, irgendwie möchten das so viele Menschen, aber wir müssen das irgendwie vernünftig machen, damit da auch am Ende was Gutes bei rumkommt. Und dann haben wir diesen Pfotenabdruck entwickelt und am Ende, glaube ich, ganz viele Menschen damit glücklich gemacht mit diesem Produkt. Aber das war so ein Klassiker. Das ist so entstanden, weil Kunden sich das gewünscht hatten. Oder jetzt ist es zum Beispiel so, dass wir im nächsten Monat ein neues Produkt anbieten werden, wo wir was der Tierhalter bei uns während des Besuches, also was dieses Szenario, was ich dir mit der Verabschiedung beschrieben habe, das gibt es in Zukunft komplett verfilmt für die Menschen, die sagen, ich möchte den Moment festhalten, aber ich traue es mir nicht zu, dabei zu sein, ist dieser, wenn wir diesen Moment künftig per Videoschnitt begleiten, und das Ganze dann natürlich ist dann sehr schön aufbereitet, so dass es für denjenigen dann auch eine wirklich emotionale, schöne Erinnerung ist. Das ist auch was so entstanden ist. Ja, können Sie das nicht eben per Handy filmen und mir per WhatsApp schicken? Mhm. Ja, können wir machen, aber ist wahrscheinlich nachher ein Problem, weil dann nie das Gleiche rauskommt. So, und das sind so Dinge, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und ich würde schon sagen, wenn du das so fragst, ja, doch, sehr viel Input von unseren Kunden, also von den Tierhaltern, aber auch von den Tierärzten, durchaus auch sehr häufig von Mitarbeitern, die in vielen Fällen sogar selber schon Kunde bei uns waren, also bevor sie zu uns gekommen sind, und dann tolle Impulse mit reinbringen. Ja, also das kann man ja doch, kann man so sagen, definitiv.
Bleiben wir bei dem Impuls, gehen wir 30 Jahre zurück. Weißt du, was der Impuls deiner Eltern war, überhaupt so ein Unternehmen zu gründen?
Ja, kann ich absolut genau benennen. Wir sind, kommen von einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich bin hier gerade auch in Bad Bergen, plattes Land. Und ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. So. Und bei uns war das zum einen ganz klassisch so, beim Opa durfte der Hund in den Zwinger. Dann durfte der irgendwann mal, wenn es kalt war, weil die Kinder dann gejammert haben, durfte der mal mit in die Waschküche. Dann in die Küche, und irgendwann war er dann ganz im Haus. So, ne? Also so kann man ganz sinnbildlich erklären, wie der Hofhund auf einmal zum Familienmitglied geworden ist über irgendwo zwei Jahrzehnte so. Und ich hatte selber immer relativ, oder ich hatte sehr früh einen großen Bezug zu Tieren. Ich hatte dann eine Katze, Zwergkaninchen, ich hatte auch mal eine Maus und irgendwann auch den ersten eigenen Hund. Und die da ist es natürlich gerade auch bei den Tieren so, Kaninchen, Mäuse werden nun alle nicht furchtbar alt, zu der Situation gekommen, dass man sich irgendwann verabschieden musste. So, und dann gab es bei uns im Garten ja so 2, 3 Kreuzchen, und irgendwann hat einer der damaligen, oder den gibt es auch immer noch, Mitarbeiter von dem landwirtschaftlichen Betrieb gesagt, ja, hier könnte man ja bald einen Tierfriedhof machen. Das war gar nicht so ernst gemeint, aber mein Vater war immer schon jemand, der innovativ war, und hat dann gesagt, naja, ein Tierfriedhof, wir hätten ja wohl Platz, aber ja, hier wird jetzt wahrscheinlich keiner aus Hamburg nach Bad Bergen gurken, um hier eine Bestattung durchzuführen. Und dann gab es zu dem Zeitpunkt im Ausland, gab es schon Krematoren, und es gab eins in München. Und dann hatten wir seinerzeit hier noch eine alte Hufstelle, die allerdings sehr marode war, aber die einfach vom Ambiente, das ist das, was man, dieser alte Hof, den man auch auf unserer Homepage sieht, unser Stammhaus. Und so ist die Idee dann damals entstanden, dieses Krematorium zu bauen. Und da gab es enorme Gegenwehr. Es war ganz, ganz schwierig, dieses Projekt zu realisieren. Es ist leider übrigens auch heute noch so, dass Menschen durch Fehlinformationen auf einmal denken, es würde zu Geruchsbelästigung kommen, und Vergleiche mit Tierkörperbeseitigung. Also es ist ganz schade und immer wieder schwierig, aber das ist immer so, ne? Ist auch im Humanbereich das Gleiche. Menschen wollen dann ein Krematorium, aber bitte nicht da, wo ich wohne. Windräder auch, aber bitte nicht da, wo ich wohne. Also es ist immer so die gleiche Diskussion. Wir essen dann alle gerne Fleisch, aber den Kuhstall bitte auch woanders. Und so ist es bei dem Thema auch. Sprich, extrem schwierig, so ein Projekt zu realisieren, früher wie heute. Aber es hat dann geklappt, und es hat sich das so langsam entwickelt in den Jahren. Und ja, und dann bin ich 2011 bin ich dann da zugestoßen, wobei ich natürlich mit dem Unternehmen auch irgendwie groß geworden bin. Also ich das war so meine Hauptanlaufstelle für Ferienjobs und Co. Und dann bin ich 2011 mit dazugekommen. Da war das Unternehmen dann 9 Jahre alt und war natürlich ein ganz schöner Einstieg. Wir haben ja vorhin mal kurz über Felix von Mera gesprochen. Mhm. Das ist schon eine ganz, ganz lange Unternehmensgeschichte. Und ja, bei uns war das noch ein bisschen jungfräulicher.
Crazy. Verrückt.
Ja.
Also für mich ist es wirklich gar nicht wegdenkbar, dass man seinem Tier quasi so nach dem Ableben ja irgendwie den letzten Weg geben kann oder wie auch immer. Wenn man aber ein paar Jahrzehnte zurückgeht, oder man muss wahrscheinlich gar nicht so weit zurückgehen, dann war das halt total normal, dass man den wahrscheinlich einfach beim Tierarzt gelassen hat oder einfach mit nach Hause genommen hat oder ja. Sich wahrscheinlich gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht hat.
Genau, früher war ganz klassisch beim Tierarzt lassen, und dann ist das Tier zum Abdecker gegangen, da wo auch heute noch die Kuh, das Schwein vom Bauern hingeht. Und da wurde dann, ist Abdecker, Tierkörperverwertung, das sagte schon, das ist, das hat nichts mit einem würdevollen Abschied zu tun. Das ist eine Verwertung.
Ja, also kann ich, wir wohnen hier neben einem landwirtschaftlich geführten Milchviehbetrieb. Kurz weghören für alle, die es nicht hören wollen. Da kommt ein LKW mit einem Kranarm und hebt das hoch und lässt das hinten reinfallen, ne?
Also. Ja, genau. Und das war zum Beispiel auch seit 2017 ist die Pferdebestattung in Deutschland erlaubt. Das war vorher nicht so, und das war für die Besitzer ein Riesenschmerzpunkt, dass sie eben dann gezwungen waren, also gar keine andere Alternative hatten und gezwungenermaßen diesen Abdecker nutzen mussten. Und das haben wir dann 2021 ins Leben gerufen, dass wir ein Pferdekrematorium gebaut haben. Und haben jetzt heute in Deutschland ein Pferdekrematorium, 2 noch in der Schweiz und 1 in Österreich, um dort dann Tierhaltern im Pferdebereich auch zur Seite stehen zu können.
Bleiben wir vielleicht kurz da. Welche Tiere sind bei euch jetzt heute alles möglich? Also könnte ich mit meiner Zwergziege zu euch kommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist nämlich in Deutschland leider ein bisschen schwierig. Es beschränkt sich rein auf Heimtiere. Das sind etwas weiter gefasst laut Gesetzestext Tiere, die nicht zum menschlichen Verzehr geeignet sind. Das ist nicht so ganz trennungsscharf, aber bei zum Beispiel Zwergziegen oder bei Minischweinen ist das eine Diskussion, wo wir immer noch mal auch, wo wir es eigentlich ablehnen und wenn überhaupt Rücksprache mit dem Veterinär halten müssen. Aber es ist leider in Deutschland nicht so ganz einfach, wenn es ums Thema Nutztier geht. Das ist Ebenfalls so, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe ein Rind privat gehalten und das nicht aus den herkömmlichen Gründen gehalten, dürfen wir es leider auch nicht einäschern. Also wir können da dann auch nur eine Absage erteilen. Und oder wenn jetzt jemand mit einem Hausschwein zu uns kommt, ist das nicht gestattet in Deutschland.
Crazy.
Ist schade, weil viele Menschen solche Tiere mittlerweile halten und dann furchtbar enttäuscht sind. Aber ja, das haben wir uns in dem Fall nicht selber ausgesucht. Und wenn es um Exoten geht oder um artgeschützte Tiere, ist es immer so, dass wir, also nehmen wir jetzt mal gut Schlangen etc. oder Papageien ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Da ist es immer wichtig, dass die Papiere mitgeführt werden, damit wir auch sicherstellen können, dass dieses Tier legitim gehalten wurde und gehalten wurden, also dass sie es durften
letztendlich. Ja, ja. Ja. Ach, verrückt, ey. Es wird, umso länger wir sprechen, umso mehr merkt man, wie vielschichtiger ihr als Team sein müsst. Es ist ja wirklich irgendwie von Kameramann, Frau bis hin zu, ihr müsst in den Gesetzen Firmen sein. Das ist ja Wahnsinn, was da alles dranhängt.
Ja, und das ist auch immer ganz interessant, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, dann sagen die erstmal, ja gut, ist ja jetzt nicht so schwer, da muss man eine Katze abholen und die einäschern und dann bringt man die zurück. Ja, könnte man so sehen, aber die Realität ist, hallo Herr Niedfeld, holen Sie meine Katze bitte um die und die Uhrzeit in der und der Tierarztpraxis ab. Herr Niedfeld, ich möchte ganz gerne die blaue Urne aus Kupfer, bitte oben rechts den Namen, unten links das Sterbedatum. Dann möchte ich bitte noch einen Fellabschnitt von der Brust, einen Pfotenabdruck, aber bitte die Pfote rechts. Und ich möchte noch ein Schmuckstück, wo beides eingearbeitet wird. Und so geht das dann weiter. Und am Ende hast du einen Auftrag vom Kunden erhalten, der hochgradig komplex ist und den du auch prozessual so abbilden musst in deiner Firma, dass du am Ende auch das machst, was der Tierhalter von dir möchte. Weil das ist ja anders als bei uns. Wenn du dir jetzt eine neue Käppi bestellst und die schicken dir anstatt eine blaue eine rote, dann sagst du, ja, ist ärgerlich, aber das kannst du korrigieren. Und in unserem Fall ist es so, das muss dann sitzen, ne? Also wir müssen schon sehr, sehr akkurat und prozessorientiert arbeiten, dass am Ende jeder Tierhalter auch das bekommt, was er bei uns beauftragt hat.
Das ist crazy. Darüber habe ich vorher ehrlicherweise nicht nachgedacht. Ihr habt richtig Druck, weil ihr nur einen Versuch habt.
Genau, richtig. Ja, absolut. So, und das heißt, du musst als Unternehmen in so einem Bereich versuchen, den menschlichen Fehler, so gut es geht, durch Prozesssicherheit auszuklammern, damit du einfach eine sehr hohe Sicherheit hast. Und dann brauchst du als Kontergewicht einen sehr, sehr starken Wertekompass im Unternehmen und eine absolute Gradlinigkeit, dass, wenn der Fall der Fälle eintritt und du einen Fehler machst, die ganze Firma weiß, wir stehen zu unseren Fehlern, wir sprechen immer transparent mit dem Tierhalter. Und und stellen uns so einer Situation da. Und da bin ich immer ganz ehrlich, für mich ist das völliger Nonsens, wenn Unternehmen, die seit vielen Jahren da sind und die mit Menschen arbeiten, wenn die erzählen, ihnen werden noch nie Fehler passiert. Uns sind Fehler passiert, aber wir haben immer aufrichtig dazu gestanden und haben das mit den Tierhaltern gemeinsam besprochen und konnten immer gute Lösungen finden. Ja. Wobei das absolute Ausnahmefälle sind, ne? Muss man dazu sagen.
Ja, ich habe eben nur auch gedacht, so, all das, was ihr macht, lebt ja von Vertrauen. Also wenn du mir danach irgendwas zuschickst, ist es mein Vertrauen in euch als Unternehmen, dass das ist, was ich glaube, was es ist.
Genau, absolut, absolut. Hohes Vertrauensthema. Deswegen ist natürlich für uns auch immer, oder sind wir sehr happy, dass wir so eine gute Reputation genießen. Wir haben bundesweit, glaube ich, im Moment einen Google-Bewertungsdurchschnitt von 4,9 über alle Standorte mit etlichen tausend Bewertungen und gehen da aber auch sehr, sehr intensiv drauf ein. Sprich, wir arbeiten sehr intensiv mit Rückmeldungen, machen tatsächlich auch sogar eine Kundenzufriedenheitsumfrage auf eine ganz dezente Art und Weise, aber holen uns ganz viele Inputs, um wirklich gemeinsam dann auch mit dem QM, also Qualitätsmanagement, Team aktiv daran zu arbeiten, mit dem Reklamationsmanagement, um immer wieder besser zu werden und zu gucken, okay, wo können, also gerade auch bei weichen Faktoren, ne, ich rede jetzt nicht die ganze Zeit über irgendwelche Fehler, sondern wo können wir in der Begleitung, in der Ansprache noch besser werden. Und da lernen wir natürlich viel von unseren Kunden, die auch oft wohlwollend, also gar nicht meckern, sondern wohlwollend sagen, hey, ich fand das in Summe total gut, aber da wäre noch cool, wenn ihr da vielleicht noch ein bisschen schneller seid oder wenn ihr da vielleicht eine E-Mail weniger schickt oder so.
Ach, crazy. Das ist richtig, richtig vielschichtig. Ich habe es eben schon mal gesagt, ey, verrückt, das wild, richtig wild. Kann man so Trends verzeichnen, wenn man das überhaupt so sagen kann? So kann man sagen, so die 2 Jahre war immer das am gefragtesten und dann kam so eine Welle davon. Bedingt sich das auch irgendwie ein bisschen gegenseitig oder sagst du, ne, das ist immer quer durch die Bank weg?
Ich kann mal was Witziges erzählen. Ich bin, das weiß ich noch, das war relativ früh zu meiner Zeit im Unternehmen, da bin ich so durch die Uhrenausstellung gegangen und habe gedacht, das können wir so nicht machen, das muss alles weg. Das sieht ja alles vollkommen katastrophal aus. Und da habe ich dann das erste Mal gelernt, dass der eigene Geschmack nicht die Benchmark ist, sondern dass die Menschen entscheiden. Und das ist wirklich, also von bis, man wundert sich manchmal, was für Produkte wirklich sehr viel gekauft werden. Aber wie gesagt, der eigene Geschmack ist nicht die Benchmark. Was wir allerdings feststellen ist, das Thema Individualisierung ist für viele Menschen eine ganz tolle Geschichte. Wir haben einen sehr schönen Schmuckanbieter, die Great Manufaktur, die so individualisierten Schmuck herstellen, aber auch für lebende Erinnerungen, um das mal sozusagen, wo dann Fell, Haare, teilweise Blüten aus Brautsträußen eingearbeitet werden. Und das ist sowas zum Beispiel, das haben wir die letzten Jahre gemerkt, das finden die Menschen total klasse und bestellen solche Sachen sehr gerne, ja.
Ich durfte mit der Elmar Quess eine Folge aufnehmen. Es ist eine Hundetrainerin aus Köln und sie hat erzählt, dass sie aus der Asche von ihrem Hund oder die Asche von einem ihrer verstorbenen Hunde ist mit in ihrem Tattoo verarbeitet.
Ach krass, okay, das habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört.
Ja.
Wir haben das häufig mit dem Pfotenabdruck, dass wir den nehmen und digitalisieren, aber das habe ich auch noch nicht gehört, nee.
Habe ich bis dahin auch noch nie gehört, aber ja, in dem großen Rückentattoo, hat sie erzählt, ist wohl ein Teil dieser Asche dann mit verarbeitet worden.
Also ich glaube, dass deutlich mehr Menschen irgendwo eine Foto am Körper haben, als wir so glauben, aber sind wir wieder beim Thema, ne? Das ist, jeder hat da so seinen Weg und es gibt, ich finde, da steht ja keinem zu, jetzt zu sagen, ob das too much ist oder nicht, ne? Soll jeder für sich selber entscheiden und wenn sich das gut anfühlt, dann Attacke, dann los.
Voll. Ja. Voll. Was glaubst du, wohin geht die Reise, wenn wir uns das so überlegen? Wir sind erst seit 30 Jahren in dem Game, wir spulen nochmal 30 Jahre vor.
Ja, also wenn man sich jetzt auch mal andere Länder anguckt, wie Amerika, da ist das Thema, würde ich sagen, schon nochmal auch auf einem anderen Level. Da gibt es Unternehmen, die 10-mal so groß sind wie wir. Also das sind wirklich sehr, sehr große Unternehmen, die vielleicht auch ein bisschen anders entstanden sind. Aber das Thema als solches und das ganze Stellenwertthema, glaube ich, wird schon noch weiter wachsen. Ich bin ja durchaus auch immer mal wieder in der Tiermedizin als Gast unterwegs und kann immer nur sagen, ich staune, wenn ich mir angucke, wie auf was für einem Niveau wir heutzutage Tiere versorgen und operieren. Vorab für die Zuhörer, die das, die diese Humanisierung kritisieren, auch da ist am Ende ist das nicht mein Thema und sollte jeder für sich selber entscheiden, wie viel gut ist oder wie viel nicht und ob der Hund am Tisch sitzt oder im Bett schläft oder ob der jetzt Implantate braucht, das steht mir nicht zu, kann ich mit meinem Tier machen, wie ich das meine, soll jeder für sich entscheiden. Ich persönlich glaube, dass diese Entwicklung weiter zunimmt, weil wir durch den geografischen Wandel, demografischen Wandel schon sehr stark aussehen, dass immer mehr Menschen alleine leben, dass das Haustier immer mehr Partner, Begleiter, vielleicht auch Kinderersatz wird und dass ja auch die Haustier, die Anzahl in den verschiedenen Ländern durchaus Tendenz steigend ist. Und deswegen glaube ich, dass die Versorgung rund ums Tier durchaus noch weiter professionalisiert wird und noch einen größeren Umfang bekommen wird.
Ist das ein Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzen müsst, dass es Menschen gibt, die das nicht gut finden, dass Hunde, Katzen, Haustiere immer näher an uns ranrücken?
Ich meine, mir ist das grundsätzlich eigentlich völlig Rille, um das mal so, so plump zu sagen, weil heutzutage denkt ja irgendwie jeder irgendwie, was nicht sein dürfte, und die sozialen Medien werden zugespammt und der eine hackt dem anderen die Augen aus. Deswegen hat man da, glaube ich, so sein dickes Fell mittlerweile. Wo das ein Thema ist, ist mit Sicherheit bei Neugründungen, weil dann gibt es einfach so ein paar Leute, die so eine kleine Propaganda lostreten und gerade unwissenden Menschen irgendeinen Blödsinn erzählen und die glauben das dann. Und wir stehen da dann immer nur kopfschüttelnd neben, weil wir arbeiten ja auch in den Standorten, und mein Elternhaus beispielsweise ist 250 Meter vom Pferdekrematorium entfernt. Also wo ich dann immer sage, das sind so viele Fakten auf dem Tisch, wie kann man die ignorieren? Das sind schon so Themen, die gibt's, ärgern wir uns drüber, aber dass uns jetzt so Skeptiker begegnen, immer mal wieder, gerade beim Pferd, und dann kommen irgendwelche despektierlichen Sprüche, aber ganz ehrlich, ich glaube, wie bei den meisten Tierhaltern, links rein, rechts raus, ja, da steht man dann drüber, ne? Und
ja. Wild. Es gibt auch noch immer wieder Dinge, die es in meiner Welt irgendwie nicht gibt. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass irgendjemand ein Problem damit hat, wenn irgendwo ein Krematorium gebaut wird, wo dann Haustiere einfach gut übergehen können.
Ja, doch, ganz, also ist wirklich ein, also wir haben in den letzten Jahren auch immer mal wieder, oder was heißt immer mal wieder, konkret zwei Projekte verloren, wo dann einfach völlige Herleitungen stattfinden, die totaler Blödsinn sind, ne? Also wo dann im Vergleich zu irgendeiner Tierkörperverwertung gezogen wird. Und vielleicht auch mal für die Zuhörer, wenn man bei uns, und die Krematorien sieht man ja auf unserer Homepage, wie die aussehen. Wenn man neben dem Krematorium steht, ist das von außen nicht wahrnehmbar, ob die Anlage gerade läuft. Und so eine Anlage ist strengstens geregelt nach dem deutschen Bundesemissionsschutzgesetz. Es gibt Richtlinien und Grenzwerte, und wir arbeiten in unseren Standorten mit modernster Filtertechnik. Also wie gesagt, und ich glaube nicht, dass der deutsche Staat das zulassen würde, dass in diesen Gebäuden überall Menschen arbeiten und dass es da Nachbarn gibt, wenn das ein Problem wäre. Und die Leute würden wahrscheinlich auch nicht zu uns kommen und gerne hier arbeiten, wenn das überall schwarze Wolken und starke Gerüche mit sich bringen würde.
Zeigt dann aber, wie wenig Berührungspunkte es wahrscheinlich dann doch in der breiten Masse mit diesem Thema oder mit diesen Standorten gibt, dass man einfach kein eigenes Bild davon hat und einfach sofort sagen kann, nein, hey, kenne ich doch, war ich schon mal, ist bei mir in der Nachbarschaft, bin ich schon tausendmal dran vorbeigelaufen, ist alles nicht so. Sondern es gibt dann halt irgendwie, ja, anscheinend nicht genug persönliche Erfahrung damit in der breiten Masse, dass man das sofort aushebeln könnte.
Ja, ich denke, dass man mit dem Begriff Krematorium natürlich oftmals erstmal einen dunklen, unangenehmen Ort verbindet. Das Thema Verbrennung, Tod, das sind alles Dinge, die wir irgendwo mit vielleicht was Unangenehmem in Verbindung bringen. Und wenn die Menschen dann bei uns sind und dann hier durch einen fast 10.000 Quadratmeter Park mit lauter Rosen gehen, dann sind die am Ende total überrascht, und dann siehst du die hier alle drei Monate mal, wie sie vorbeikommen und einen Spaziergang durch den Garten machen. So, und das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Thema, wo wir auch uns natürlich über solche Einladungen freuen, dass wir noch mehr darüber sprechen. Bewegtbild ist auch immer noch mal ein Thema, dass man natürlich mal in einem Fernsehbericht einen Blick hinter die Kulissen geben kann und den Menschen das Thema einfach ein bisschen näher bringt.
Mit was für einem Gefühl, glaubst du, geht die Mehrheit durch euren Garten? Was für eine Atmosphäre herrscht da?
Wir haben ja mal gesagt, mehr als ein Ort. Das ist bei uns ein total friedlicher Ort. Du gehst da durch. Gerade jetzt, Frühling, die Blumen fangen an zu blühen. Die Fische schwimmen da im Teich, die Vögel zwitschern. Wenn ich da gerade um die Gegend, um die Ecke komme, dann ballert Miller da vielleicht nochmal einmal um die Kurve. Aber also das ist ein total schöner Ort, wo, also nur mal als Beispiel, mich haben mal Freunde gefragt, hey, wir heiraten, können wir bitte bei euch im Garten Fotos machen? Das ist so schön. Also wo ich so gesagt habe, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so passend ist. Aber wirklich, das, also es wird auch ganz oft verglichen mit einer, das könnte auch ein schönes Hotel sein, wo man eine schöne Parkanlage dabei hat. Und ich glaube, die Menschen, die da durchgehen, die fühlen sich am Ende wohl und haben irgendwie ein gutes Gefühl. Ja.
Mit was für einem Gefühl geht dein Hund da durch?
Ich glaube, dass sie das nicht nicht wirklich wahrnimmt. Okay. Aber die findet das cool, dass da überall gut riecht und dass da Platz ist. Und ja, ich mache das natürlich, wenn da jetzt gerade Kunden durchlaufen, dann schon mit ein bisschen Cortinos und dann auch an der Leine. Aber ja, sie, also, und das ist ja, glaube ich, auch das Schöne bei uns, die Menschen, die bei uns arbeiten, also ist bei uns erlaubt, seinen Hund mit zur Arbeit zu bringen. Klar, gibt ein paar Spielregeln, ne? Keine Kunden beißen, nicht auf den Flur kacken und sowas, aber man darf seinen Hund mitbringen und das macht das bei uns auch so ein bisschen, das löst diese ganze drückende Stimmung. Also die, da siehst du irgendwie gefühlt, siehst du eigentlich immer irgendwo gerade jemanden mit dem Hund und die Menschen, die zu uns kommen, haben da irgendwie dann natürlich auch oft Freude dran. Dann haben wir noch so einen Haus- und Hof-Verwüster, das ist unser Kater. Also das ist auch eine ganz komische Nummer. Wir haben jetzt zum zweiten Mal, dass sich einfach so ein Kater bei uns verirrt. Und der erste war Danny, ne, unser Seelentröster. Den haben wir wirklich so genannt, weil der ist dann immer hinter den Leuten hergewuselt. Und dann saß er auf einmal auf dem Schoß. Und der war ja bestimmt, ich würde sagen, 10, 12 Jahre bei uns und ist dann irgendwann auch gestorben. Aber so, und auf einmal war ein neuer Kater da. Und wir wissen gar nicht, wo die herkommen, aber die bleiben dann immer. Ja.
Crazy. Ah, das war cool, um so einen ersten Berührungspunkt zu dir und zu euch zu bekommen. Wir sagen einfach, dass du stellvertretend so ein bisschen für alle da stehst und ich hoffe, es steht mir zu, sagen zu dürfen, dass du ultra sympathisch bist und ich mir total gut vorstellen könnte, mit dir in so ein Gespräch zu gehen, weil es nämlich nicht, nein, anders, weil es alles hat. Man darf lachen, man darf auch einen unbeschwerten Moment in diesem eigentlich traurigen Moment haben. Das wirkt fachlich, soweit ich das irgendwie beurteilen kann, mit irgendwelchen DIN-Normen und hast du nicht gesehen, alles durchstrukturiert bis zum geht nicht mehr, sodass ich mir da gar keine Gedanken machen muss. Und es wirkt so, als wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich alles daran legt, dass jeder Einzelne, die bei euch ist, den Abschied bekommt, den er oder sie sich wünscht. Und wenn es das noch nicht gibt, dann holt ihr halt irgendwie eine Stempelkarte und ein Stempelkissen oder euer Handy oder sonst irgendwas. Danach wird das alles cool und professionell gemacht. Aber ihr seid niemand, die Nein sagen, sondern die gucken, wie es geht. Und das finde ich cool.
Ja, und was uns halt immer wichtig ist, wir sind halt ein Family-Business. Wir sind, meine Eltern sind nicht mehr im Unternehmen, aber meine Frau und ich machen das heute zusammen. Und wir haben auch zwei Kinder. Vielleicht haben die irgendwann mal Lust. Also das ist nochmal eine andere Nummer. Für uns ist das nicht nur ein Unternehmen, das ist auch Überzeugung und ja, da hängt extrem viel Herzblut drin und das sind nicht nur wir sind ja auch nur ein Teil dieses Unternehmens. Das sind eben am Ende des Tages die ganzen Menschen, die hier arbeiten, die dann auch diese tollen Feedbacks bekommen von unseren Tierhaltern und die so vielen Tierhaltern dann auch geholfen haben und deswegen, das ist immer eine Teamleistung und das ist mir immer nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das funktioniert, wir sind nun mal ein Dienstleister und das funktioniert nur mit absoluten Überzeugungstätern, die ja das Herz am rechten Fleck tragen. Ne?
Voll. Letztes Ding, weil ich es auf Instagram gesehen habe und es richtig cool fand, dass ihr das mit dem Defi zusammen gemacht habt. Ihr habt oder macht es vielleicht sogar immer noch Tierheimhunden ermöglicht, auch einen würdevollen Abschied zu haben.
Genau. Ja, Defi hatte das erwähnt, dass ihm das total am Herzen liegt. Und der ist ja auch so ein emotionaler Drops, da muss ich immer aufpassen. Und dann hat er das erzählt und dann haben wir gesagt, ja komm, dann lass uns das zusammen machen. Eigentlich haben wir für unsere soziale Verantwortung 2016 unsere Stiftung gegründet, mit der unterstützen wir Menschen, die Assistenzhunden brauchen, auch mittlerweile im recht umfangreichen Stil. Also wir haben jetzt, glaube ich, fast 500.000 an Spenden bereitgestellt und haben da so einfach gesagt, hey, Familienunternehmen, aber soziale Verantwortung muss auch getragen werden, weil Unternehmen ja in Deutschland auch gerne kritisiert werden und haben gesagt, gut, da kümmern wir uns drum und das ist so eigentlich, wenn es um solche Themen geht, unser Hauptfokus, da geben wir auch nochmal viel Engagement und Zeit rein, um da einfach Menschen zu helfen.
Cool. Sehr, sehr cool. Wir hauen auf jeden Fall irgendwie alle eure Kontaktdaten in diese Beschreibung, sodass jeder, der jetzt irgendwie das Bedürfnis hat, jede, die das Bedürfnis hat, Kontakt zu euch aufzunehmen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das für sich und seinen Hund gut vorzubereiten, eine Chance hat, euch zu kontaktieren. Dir vielen Dank bis hierher. Die letzten Worte gehören immer dem Gast. Das heißt, du hast jetzt nochmal die einmalige Möglichkeit, hier die letzte Message rauszuhauen.
Ja, sehr gerne. Hat mich auch total gefreut, mit dir ein bisschen zu quatschen. Und ich sage eigentlich immer nur eine wichtige Sache zu den Zuhörern, die ja in der Regel immer selber ein Tier haben. Genießt die sensationelle, tolle Zeit mit euren Tieren und macht immer das Beste raus, jeder Spaziergang und jede Minute, die sich dafür finden lässt. Und ja, genießt es einfach und habt viel, viel Freude. Bis bald.
Nice. Vielen, vielen Dank. Tschüss.